Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße euch ganz herzlich zur Vorschau auf die wilde 13. Der 13. Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga steht an. Wir haben hoffentlich 18 Gäste heute bei mir in der Sendung und sprechen über die einzelnen Partien. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zur einzig wahren Bundesliga-Vorschau im Podcast-Bereich. Und wir beginnen direkt mit dem ersten Spiel. Das ist die TSG Hoffenheim gegen Schalke 04. Samstagabend, 18.30 Uhr, Weser-Rhein-Neckar-Arena. Topspiel am 13. Spieltag. Ja, und es war wirklich eine Topspielwoche, wenn man so will, für beide Mannschaften. Immerhin Champions League, aber beide sind ohne Punkte geblieben. Ich spreche drüber mit Marco Repanti vom Hoffenheim-Blog. Hallo Marco.
Hallo, grüß euch.
Und mit Raphael Wieswig, er ist der Social-Media-Manager der BAS04-App. Hallo Raphael.
Glück auch zu dieser Topspielbesprechung.
Ja, es ist tatsächlich die Topspielbesprechung und ich glaube, es wird auch, also wenn man sich das so anschaut, was beide Mannschaften imstande sind zu leisten, ein definitives Topspiel mit wahrscheinlich vielen Toren. Marco, nur, ich weiß ja nicht, haben wir jetzt auch schon öfter drüber gesprochen, so Offensivspektakel und Hoffenheim, das ist zwar alles schön und gut, aber in der Champions League, es wäre doch mal ganz schön, etwas über die Zeit zu bringen, oder zumindest selber mal für diesen Endpunkt zu sorgen und nicht wieder einzukassieren wie von Tyson unter der Woche.
Echt? Findest du?
Ja, also würde ich mir vorstellen, so als TSG-Fan. So.
Ja, ich weiß auch nicht, was man da noch sagen soll. Es ist Woche für Woche, jetzt auch schon saisonübergreifend, immer die gleiche Diskussion. Gut, wenn man da den Trainer sagen hört, unentschieden mag ich nicht so und dann lieber halt gar nichts in der Hand, als dann vielleicht noch die große Chance auf Platz 3, macht man sich auch so seine Gedanken. Aber es ist halt, wie es ist. Wir kriegen einfach die Punkte nicht eingefahren. Und das ist vielleicht der große Unterschied jetzt zu Schalke. Die spielen schlecht, verlieren, sind aber weiter. Wir spielen ganz gut, sind mit einem Mann weniger deutlich besser als der Gegner, haben Riesenchancen, verkacken das Spiel und sind ganz raus. Tja, da ist der Frust groß.
Naja, die Schalker hatten auch wahrscheinlich eine etwas einfache Gruppe. Ja. Und ich glaube, die Schalker, die würden sich auch mal freuen, ein paar mehr Tore zu schießen und auch nicht nur vom Elfmeterpunkt und überhaupt attraktiv zu spielen. Aber das wird jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, werden wir auch noch darüber sprechen.
Ja, aber komm, nehmen wir dich mal direkt rein, Raphael. War das dann doch gestern Abend, als dann sicher war, dass man schon vor dem Spiel eigentlich qualifiziert war, tatsächlich die bekannte Urlaubsfahrt, die ja auch viele Schalke-Fans genutzt haben? Also ich habe ja sehr viele Schalker bei mir in der Instagram-Timeline. Also so viele Stories aus Porto habe ich noch nie gesehen.
Ja, waren 4.500 Schalke, glaube ich, in Porto. Ist sicherlich eine schöne Stadt, kann ich mir auch nur erzählen lassen, weil ich selbst noch nie vor Ort war, aber ist sicherlich eine Reise wert. Weil jetzt selbst im deutschen Winter dann noch Frühlingstemperaturen herrschen in Portugal. Also für die Fans war es sicherlich bis zum Anpfiff toll und sicherlich eine Reise wert. Aber mit Anpfiff dann nicht mehr. Schalke hat nicht gut gespielt. Die Quittung gab es dann auch nach dem Spiel oder auch schon während des Spiels, als die Fans höhnisch gesungen haben, wie schön das doch alles ist. Also da liegt doch jetzt einiges im Argen. Und deswegen bin ich da gerade einmal kurz zwischengegrätscht. Ja, Schalke ist weiter. Aber wenn man das jetzt mal mit der Hoffenheim-Gruppe in Relation setzt, also die Hoffenheimer, die gegen Manchester City und Lyon unter anderem spielen mussten und Donetsk, ist alles andere als eine Thekentruppe. Ich glaube, das stellt jede Mannschaft aufs Neue jedes Jahr in der Champions League fest. Da ist doch Galatasaray, Porto und Lokomotive Moskau nochmal eine ganz andere Kragenweite.
Bei beiden Vereinen kann ich jetzt eigentlich mal die Trainerkeule schwingen und ja, auch die Stimme der Fans so ein bisschen einholen. Beginne mal mit dir, Raphael, Domenico Tedesco. Ich mag ihn ja, ne? Ich ich finde, der hat was an sich, was mich total fasziniert und in seinen Bann zieht. Sicherlich auch viele Spieler. Trotzdem muss man als Schalke-Fan, oder wie viel Geduld hat der Schalke-Fan noch mit der Art und Weise, wie Domenico Tedesco das dieses Jahr moderiert? Denn wenn wir dieses Bundesligaspiel letzte Woche gegen den 1. FC Nürnberg mal sehen, 5-2, für mich war das viel zu hoch im Endeffekt. Also das war dann am Ende ein Scheibenschießen eigentlich. Bis dato stimmt mich die Leistung von S04 in dieser Saison aber eher nachdenklich. Wie sieht's da in den Reihen der Fans aus, wenn es um den Trainer Domenico Tedesco geht?
Ja, ich glaube, dass die Stimmung tatsächlich so ein bisschen kippt. Das hatten wir auch schon vor dem Nürnberg-Spiel. Und ich glaube, dass das Nürnberg-Spiel, wenn man das mal als Vergleich heranziehen will, ein bisschen gefährlich ist. Das war auch schon wie bei dem Champions-League-Spiel in Istanbul. Da hatte Schalke eine fantastische, die beste Saisonleistung gezeigt. Das lag aber daran, dass Istanbul einfach einen ganz anderen Spielstil an den Tag legt als fast alle Bundesligisten und überhaupt damit nicht klarkamen. Die konnten froh sein, dass sie 0-0 erreicht haben. Da haben schon viele gedacht, jetzt ist wieder die königsblaue Welt blau-weiß. War sie aber nicht und sie war es auch nicht nach dem 5-2 gegen Nürnberg. Hätten die Nürnberger in der ersten Halbzeit die Chancen genutzt, dann hätte das auch anders ausgehen können. Ich gebe dir recht, am Ende war es zu hoch, wenngleich auch die Schalker Leistung wirklich gut war gegen Nürnberg. Es haben zwar auch schon Leipzig und Dortmund einige Tore gegen Nürnberg geschossen, aber das musst du halt auch mal erstmal hinkriegen, 5 Tore zu schießen. Lange Rede, kurzer Sinn. Also die Stimmung ist auch in Porto wieder so ein bisschen mehr ins Negative gekippt. Und das wiederholt sich jetzt in immer kürzeren Abständen. Das heißt, ich glaube schon, dass die, wie lange ist die Geduldschnur? Also sie wird zumindest immer kürzer. Schalke muss sich irgendwie in die Winterpause retten, muss eigentlich noch ein paar Siege einfahren, was aber angesichts der nächsten Spiele zum Beispiel in Hoffenheim und gegen Dortmund verdammt schwierig wird. Dann ein bisschen personell nachjustieren, korrigieren und hoffen, dass es dann besser läuft als in der Hinrunde. Und wenn dann vielleicht auch die Ergebnisse stimmen, dann stehen die Fans vielleicht auch wieder ein bisschen mehr hinter der Mannschaft. Ich glaube aber, um dann noch mehr auf deine Frage einzugehen, die meisten Fans schon noch hinter Tedesco stehen, wegen seiner sympathischen Art und Weise, die du angesprochen hast. Grundsätzlich ist er auch fachlich nicht schlecht. Nur ist es natürlich alles andere als ansehnlich. Und das war es ja schon in der vergangenen Saison nicht. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen und haben auch viele Experten ihren Senf dazu gegeben. Da muss Tedesco irgendwie die Kurve kriegen und es öfter schaffen, wie gegen Nürnberg zu spielen, zumindest von der Art und Weise her.
Zur TSG Hoffenheim, Marco, und zu Julian Nagelsmann, du hast es gerade gesagt, lieber gewinnen, anstatt das Unentschieden zu nehmen, sich die Chance auf Platz 3 zu wahren. Und jetzt guckt man komplett in die Röhre, obwohl noch mehr drin gewesen wäre. Die Spielweise der TSG, da kann man wenig gegen sagen. Das ist natürlich offensiv gut und das lässt sich auch gut ansehen. Trotzdem ist die Fluktuation unter den Ergebnissen natürlich viel zu hoch. Nun ist es ja so, dass Julian Nagelsmann den Verein Ende der Saison verlassen wird. Und wie sieht es denn bei den TSG-Fans aus, wenn es um Julian Nagelsmann geht? Wenn man dann hört, was er sagt, und ich merke ja bei dir auch die wachsende Ungeduld und merke das ja auch, wie sich deine Stimmung von Woche zu Woche hier im Bulli-Special verändert. Könntest du dir dann doch vorstellen, dass man auf kurz oder lang als TSG-Fan die Geduld verliert und sagt, dann doch lieber jetzt ein Ende mit Schrecken als ja, das Schrecken mit Ende der Saison?
Naja, ich glaube aufgrund jetzt des vorbestimmten Weges, dass man sich Ende der Saison sowieso trennt und ich denke auch, dass Marco Rose nicht in der Winterpause wechseln darf oder möchte, ist das quasi ziemlich in Stein gemeißelt, dass man die Saison hier eben mit Julian Nagelsmann zu Ende geht. Ob man da jetzt mit allem glücklich ist und wann der Bonus der letzten Jahre irgendwie aufgebraucht sein wird oder überhaupt so weit kommt, mag man dahingestellt sein. Aber man muss sehen, man spielt in der Liga immer noch eine gute Rolle, verschenkt natürlich in der Tat Woche für Woche wertvolle Punkte und in den Köpfen macht sich breit, was wäre, wenn. Aber in der Tat, es zählen halt am Ende, es klingt jetzt platt, immer noch die Tore, um Punkte zu erzielen. Und dass wir das zweite Wettbewerben ganz raus sind und uns voll auf die Bundesliga konzentrieren können, hilft vielleicht auch nochmal Julian Nagelsmann in seinen letzten Wochen und Monaten bei der TSG.
Darf ich da vielleicht auch nochmal eine Frage stellen? Der Markus ist ja noch näher dran als ich. Wie schätzt du ein, meinst du, dass Julian Nagelsmann noch riskanter und offensiver spielen lässt, weil er sich denkt, ich setze jetzt alles auf eine Karte, weil ich eher am Ende der Saison weg bin? Oder wie schätzt du die Personalie Nagelsmann jetzt ein zum Ende seiner Hoffenheimer Zeit?
Na, ich glaube einfach auch, dass wenn man wieder mit den ganzen Langzeitverletzten rechnen kann und ich hoffe insehnlich, dass das Hübner bald wieder zur Verfügung steht, weil der eine oder andere in der Abwehrreihe hinten doch schon mal eine Pause verdient hätte. Das ist ja Woche für Woche immer heikler. dass wir mit Amiri wieder eine Option haben im Mittelfeld, Geiger eventuell auch wieder da ist, dass man dann auch wieder mal ein bisschen flexibler spielen kann. Im Moment glaube ich, dass die Taktik weitestgehend darauf ausgelegt ist, wir müssen vorne 3 bis 4 Tore schießen hinten, weil wir fangen ja jedes Mal 2 bis 3. Ja, und von daher,
was will man denn sagen? Also mit wehenden Fahnen untergehen.
Ja, ja. So hast du immerhin noch ein bisschen Leute unterhalten und bist vielleicht am Ende der Saison der beste Sturm. Aber du fängst ja hinten jedes Mal, ich kann mich ehrlich gesagt spontan nicht erinnern, wann wir jemals wieder zu Null gespielt haben. Einmal die Saison, glaube ich.
Aber es ist doch so ein bisschen die Geschichte der TSG generell in der Bundesliga. Also ich verbinde die TSG Hoffenheim immer mit viele Tore und am Ende hoffentlich immer eins mehr für die TSG.
Ja, genau.
Das ist so das Image, was man sich irgendwie aufgebaut hat. Während bei Schalke ja mal locht und ich persönlich freue mich ja jetzt schon auf den 19. Dezember, wenn dann großer, wie soll man das sagen, ja, Tag des Bergbaus ist. Also ich freue mich drauf. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, tatsächlich. Ja. Und, aber davor sind noch viele Wochen. Erstmal natürlich das Spiel bei der TSG Hoffenheim, Raphael. Und personell ist es ja ganz interessant, was Domenico Tedesco zurzeit macht. Wenn man mal so sieht, Spieler wie Jevin Konoplyanka, die letzten Spiele vollkommen durchs Raster gefallen sind, dann jetzt mal wieder spielen durften gegen Porto. Viele weitere. Ja,
spielen mussten
vielmehr. Viel mehr. Ja, also ja, ich wollte es schön aussprechen für ihn jetzt, ne? Aber auch Spiele wie Mascarell, die dann mal Di Santo, Skripski, die dann weiter Spielpraxis bekommen haben. Wie sieht es denn jetzt gegen Hoffenheim aus? Guido Burgstaller, ist der weiter fraglich und gibt es ganz viel Rolle rückwärts? Oder könntest du dir vorstellen, dass sich jemand in Porto jetzt trotzdem empfehlen konnte für das Spiel in Hoffenheim?
Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung von allem. Also teilweise wird es wieder natürlich eine Rolle rückwärts geben. A, weil es Tedesco ist und er die Rotation liebt. Oder das ist jetzt ein bisschen gehässig ausgedrückt. Die ist natürlich wirklich nicht unwichtig. Ich glaube, dass er Mascarell gespielt hat, weil Rudi in Hoffenheim spielen soll. Nicht nur, weil es sein Ex-Verein ist, sondern weil er jetzt angeblich zumindest konditionell auf der Höhe ist, auf der man ihn haben will. Deswegen hat Mascarell gespielt und Rudi wurde noch eingewechselt. Konoplyanka und Di Santo haben gespielt, wie schon Skripski gegen Nürnberg, weil die Alternativen ja vorne im Sturm ausgehen. Also deswegen habe ich das gerade so ein bisschen belächelt. Embolo und Utsch spielen dieses Jahr gar nicht mehr. Ob Teuchert spielt, ist auch noch sehr fraglich dieses Jahr. Und dann hattest du eigentlich nur noch Burgstaller, Skripski und Di Santo als echte Stürmer. Jetzt ist Skripski in Porto fies auf die Schulter gefallen. Angeblich hat er nur, in Anführungsstrichen, wohl irgendeine Muskelverletzung, nichts an der Schulter. Aber was klar ist, ist, dass unklar ist, ob er spielen kann. Genauso wie Guido Burgstaller ist also auch immer noch fraglich. Und dann kommen wir halt zu dem Thema, wer bleibt da noch übrig? Und dann sind es an Offensivkräfte so Leute wie Di Santo und Konoplyanka, die dann ja in ein System gepresst werden, das vielleicht erfolgreich war, aber die nicht so ideal fürs System sind. Also wenn ich sehe, dass Konoplyanka in Porto mehr so als offensiver Achter aufläuft, also natürlich völlig verschenkt. Also während Schalke jetzt in der Defensive wieder ein bisschen mehr Alternativen hat durch Stamboli, durch Ochipka, der zum Beispiel in Porto nicht spielberechtigt war, aber mit Sicherheit in Hoffenheim dann wieder spielen wird, gehen die Optionen in der Offensive immer mehr aus und das stellt sich dann als echtes Problem heraus.
Marco, gucken wir zur TSG. Thema Rotation bei Julian Nagelsmann ist nicht immer so ein großes Thema bei ihm. Also er baut schon auf seine bekannten Kräfte und lässt die auch ordentlich spielen. Er hatte jetzt das Gefühl gegen Donetsk, dass man dann durchaus doch mal wieder schauen sollte, was auf der Bank sitzt für die Bundesliga. Also ich spreche da auch von Spielern wie Belfodil, von Grifo, auch Reece Nelson. Wer von denen könnte es gegen Schalke in die Startaufstellung schaffen? Oder glaubst du, Nagelsmann baut weiterhin auf seine arrivierten Kräfte?
Nein, das mit Sicherheit nicht. Aber ich habe noch eine kurze Frage in das Schalker Lager.
Bitte.
Welche Rolle spielt eigentlich Naldo bei euch da in Zukunft?
Ja, eine spannende Frage. Also am Anfang war er Opfer davon, dass Sané immer besser reingekommen ist und dass er selbst dann einfach nicht mehr an die Form anknüpfen konnte aus der Vorsaison. Es stimmt sicherlich, es ist irgendwo ein Fünkchen Wahrheit dran, dass er vielleicht als 35-Jähriger doch jetzt auch mal ein bisschen öfter geschont werden muss und keine 40 oder 50 Spiele in der Saison machen kann. Die Defensive, die funktioniert ja grundsätzlich eigentlich gar nicht so schlecht in der Bundesliga-Saison. Und das hat halt damit zu tun, dass Nastasic, Sané und Stamboli sich, so schön eingegroovt haben. Seit Stamboli in Istanbul zurückgekommen ist, ist er einfach das spielerische Element in der Dreierabwehrkette hinten rechts. Und Sané hat einfach immer mehr seine Form wieder gefunden aus seiner Hannover-Zeit, sodass Naldo einfach momentan deswegen das Nachsehen hat. Und deswegen glaube ich auch übrigens, hat Naldo, um nochmal zu dem Thema Rotation zu kommen, in Porto gespielt und Sané erstmals eine Pause bekommen. Sané hat bis dahin jede Sekunde in jedem Pflichtspiel absolviert. Also glaube ich, dass Sané wieder spielen wird und Naldo in Hoffenheim wieder ja, die Zuschauerrolle hat.
Okay. Ja, zu uns denke ich mal, dass Joelinton wieder einsatzfähig ist. Der wird dann wieder gesetzt sein. Auch Grilic wieder ein Kandidat für die erste Mannschaft. Und so wird der eine oder andere, der jetzt gegen Donetsk in der Startelf war, eventuell wieder mal kurz auf der Pause auf der Bank Platz nehmen müssen. Bei Belfodil muss ich sagen, der hat für mich ein starkes Spiel gemacht. Kann auch wieder in der Startelf sein. Zuber wird wohl wieder auf die Bank rutschen. Ich würde, wie gesagt, seit langer Zeit mal wieder Nelson gerne von Beginn an sehen.
Mir persönlich gefällt Belfodil ja zum Beispiel im Vergleich zu Soller ja auch besser. Ich finde, Soller wirkt manchmal wie ein Fremdkörper, aber es kann auch nur mein Eindruck sein. Weil er einfach
trifft aber für die TSG wesentlich öfter als für Schalke damals.
Ja. Okay, mal sehen, wer beim Tippspiel trifft. Und zwar nicht nur hier im Bulli-Special auf meinsportpodcast.de, sondern auch ihr zu Hause. Unser Tippspiel läuft, meinsportpodcast.de/Gewinnspiele, wenn ihr bei unserem Tippspiel dabei seid und eure Tipps abgeben wollt. Wir hier machen das jetzt zuerst. Und Marco, dein Tipp für die Partie TSG Hoffenheim gegen Schalke 04 steht jetzt an.
Ich tippe mal auf ein 3-2 für uns. Mit dem großen Hintergrund, dass wir am Ende des Spieltages vor den Bayern stehen.
Okay. Raphael?
Ja, ich wollte eigentlich 2-0 tippen, aber weil Marco schon anfangs gesagt hat, Hoffenheim kassiert immer Gegentreffer und jetzt selbst jetzt Schalke 2 Treffer zutraut, da frage ich mich, wo die herkommen sollen. Bleibe ich bei der Differenz, aber ich sage 3-1 für Hoffenheim.
Das ist auch mein Tipp. Der Hashtag BuliSpecial bei Twitter, wenn ihr euch an der Diskussion beteiligen wollt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Marco Repanti vom Hoffenheim-Blog und bei Raphael Wiesweg, der Social Media Manager der Buzz04-App. Wenn ihr minutiös alle Informationen rund um S04 auf euer Smartphone bekommen wollt, dann ladet euch diese App runter. Nach einer kurzen Pause geht's weiter und zwar mit Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Bleibt dran.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.